woran hat's gelegen?
Ja gut, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat sie lehnen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie lehnen hat. Ich sage immer, woran sie lehnen hat, frage ich immer. Woran hat sie lehnen? Na gut, ich sage mal so, woran hat sie lehnen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat sie lehnen? Und fragt man sich immer, woran sie lehnen hat.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Wir sind heute wieder 100% Orange und im Stadion am Steg. Und ich habe einen neuen Gast, also zumindest zum ersten Mal, den neuen Co-Trainer der BSG Wismut Gera am Podcast, Hendrik Feig. Herzlich willkommen und Glück auf.
Ja, hallo, Glück auf. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, und ich finde das auch ganz besonders, dass du nach einem Spiel, was ja nicht so ausgegangen ist, wie man sich das wünscht, dass du gesagt hast, ich komme da in einen Podcast, ich beziehe da auch Stellung, denn ich hätte es auch verstehen können, wenn du sagst, Mensch, ich muss jetzt erst nochmal durchatmen und das Spiel verdauen. Schön, dass du Antworten auf die Fragen geben willst, die die Hörerin auch wieder eingereicht hat. Aber natürlich möchte ich gern dich vorstellen, denn so lange kennen die Fans der BSD Wismut dich noch nicht. Du bist vor 2, 3, 4 Monaten zur BSG gekommen.
Ja, also offiziell bin ich jetzt seit 1.11. dabei. Wir hatten vorher so ein bisschen Annäherungsversuche, beziehungsweise habe ich ja eigentlich zum Saisonbeginn noch die U19 vom ZFC Meusewitz trainiert. Habe dort dann aber aus verschiedenen Gründen mein Amt Anfang Oktober niedergelegt und hatte dann so ein bisschen Kontakt mit Kevin, aber eigentlich gar nicht diesbezüglich, dass es da in irgendeine Co-Trainer-Richtung gehen soll, sondern einfach nur, ja, rein privat. Wir hatten immer mal schon Kontakt, weil wir damals mit Meusewitz gegen Plauen im Nachwuchs immer mal getestet haben und dadurch quasi im Austausch waren, beziehungsweise uns immer mal ausgetauscht haben. Und dann hatte sich das so ergeben, dass der Kontakt ein bisschen gezielter wurde, auch in Hinsicht der Co-Trainerstelle. Und ich mich dann damals quasi mit Max und Kevin mal getroffen hatte. Wir hatten uns mal ausgetauscht, was wir uns so vorstellen. Und dann war das damals eigentlich schon zum Neustadtspiel fix. Und das erste Mal auf der Trainerbank saß ich dann aber die Woche später gegen Oratal.
War dir bewusst, auf was du dich da einlässt? Also nun ist die BSG Wismut Gera ja schon ein spezieller Verein. Wir haben natürlich ganz individuelle Situationen in der Thüringenliga und jeder ist ein bisschen anders, aber die BSG Wismut Gera ist halt nochmal anders. War dir das alles so bewusst?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das alles so bewusst war. Ich habe es von außen natürlich schon verfolgt, gerade dann spätestens ab dem Zeitpunkt im März, wo Kevin das dann auch übernommen hat, weil wir uns einfach ganz gut kannten. Und ich wusste natürlich auch, dass die Mannschaft ein enormes Potenzial hat, dass es extrem bitter war, dass es dann im Juni gegen Arnstadt im Prinzip nicht gereicht hat zum Oberliga-Aufstieg und wusste auch, dass es einen ziemlich großen Umbruch gab, aber habe das, wie gesagt, alles nur so als Außenstehender beobachtet und muss dann ehrlich sagen, hatte eigentlich auch nach meinem Aufhören in Meusewitz Anfang Oktober auch gesagt, dass ich eigentlich erstmal eine Pause machen will, gucken will, dass ich vielleicht dann quasi Juni 24 vielleicht eine neue Mannschaft zum Saisonbeginn und dann wieder übernehmen könnte. Und dann war das alles aber ja schon sehr reizvoll auch. Es ist ein guter, erfolgreicher Verein auch, wo ich schon auch Perspektive gesehen habe und gesagt habe, dass ich mit Kevin als Trainerteam dann auch Justi, der da noch dazugekommen ist, im Prinzip gleich zeitig wie ich und der Mannschaft da schon auch großes Potenzial gesehen habe, wo ich ja mir sicher war, dass wir da, wenn wir zusammen einen Strang ziehen, dann auch das Ziel erreichen können, was die letzten Jahre leider nicht so final erreicht werden konnte.
Vielleicht nochmal so eine Art Steckbrief des Hendrik außerhalb des Fußballs. Dein Spitzname ist Henne, richtig?
Genau, richtig.
Das Alter ist 23?
Nee, 25.
25 genau. Jahre alt. Du bist Gesundheits- und Krankenpfleger, stimmt das?
Ja, das habe ich ursprünglich gelernt. Mittlerweile arbeite ich aber nicht mehr in dem Beruf, da das mit dem Hobby nicht so richtig kompatibel war, die Wochenenden und die Schichten unter der Woche. Und deswegen bin ich aktuell bei der Deutschen Soccerliga in Erfurt angestellt. Mittlerweile jetzt ab 1. März sogar umbenannt in Unity Ed. Das ist im Prinzip ein Bildungsträger in Erfurt, der sich ja auch aufs Thema Fußball so ein bisschen spezialisiert hat. Also das große Projekt ist im Prinzip die Fairplay Soccer Tour, wo man auch quasi ja Fußballturniere spielt, aber nicht klassisch, sondern mit einer besonderen Wertung, die im Prinzip so ein bisschen auf das Fairplay-Verhalten der Kinder und Jugendlichen hin zielen soll. Also kein klassisches Hallenturnier, Fußballturnier, wie man das so kennt, sondern ein bisschen spezieller. Obwohl es natürlich trotzdem auch einen sportlichen Gewinner gibt.
Nun arbeitest du dann offensichtlich in Erfurt, trainierst regelmäßig in Gera. Konsequenterweise müsste ich annehmen, dass dein Wohnort rund um Jena ist. Trifft das zu?
Ja, genau. Ich wohne in Jena, richtig.
Du hast auch selbst aktiv Fußball gespielt. Was war so deine Laufbahn und was waren deine Vereine und wie geht's dieser Karrierelaufbahn aktuell?
Ja, also das ist tatsächlich gar kein so großer Steckbrief, sage ich mal, weil ich natürlich mit 16 die Ausbildung zum Krankenpfleger angefangen habe und relativ zügig gemerkt habe, dass auch da in der Ausbildung die Schichten mir natürlich so ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung machen. Und dann war ich relativ zeitig, so kurz vor meinem 18. Lebensjahr, an dem Punkt, wo ich mich so ein Stück weit entscheiden musste, ob ich weiter Fußball spiele oder ob ich vielleicht sogar in die Richtung des Trainers gehe. Und habe mich dann eigentlich für Zweiteres entschieden, habe parallel nur noch so ein bisschen Fußball gespielt, eher mit Freunden. Das war dann abschließend vor allen Dingen in der Kreisoberliga hier, Jena Saale Orla heißt das, wo ich dann beim SV 08 Rodenstein gespielt habe und auch nochmal bei Rodertal Zöllnitz. Das war aber, wie gesagt, nur in Anführungszeichen die Kreisoberliga, wo es am Ende auch mal gereicht hat, wo man nur einmal zum Training ist aufgrund der Arbeitszeiten. Und dann am Wochenende im Prinzip hauptsächlich mit seinen Freunden Fußball gespielt hat. Aber nie das Leistungsniveau, wo ich jetzt sage, gerade jetzt Thüringen Liga Richtung Oberliga, wo wir jetzt quasi uns mit der BSG bewegen. Dazu hat es auch beruflich leider nicht so richtig gereicht.
Ja, aber letztendlich, du hast eine Karriere, also hast eine Laufbahn als Fußballer gemacht, weißt so, wie die Leute ticken. Und wir haben ja jetzt mehrere großartige und wunderbare Trainer, die nun nicht so auf eine erfolgreiche Fußballerlaufbahn zurückblicken können. Das eine hat dann ganz offensichtlich nicht automatisch etwas mit dem anderen zu tun. Du hast es gesagt, du hast frühzeitig als Trainer angefangen. Was war deine erste Station?
Ja, ich habe tatsächlich damals dann, wo ich auch gespielt habe, in Zöllnitz eine Mannschaft übernommen. Das war im Prinzip dann im Kleinfeldbereich. Das ging in der E-Jugend los. Die habe ich dann auch bis zum Großfeld begleitet. Habe dann, glaube ich, in der zweiten C-Jugendsaison aufgehört. Habe mich da entschieden, dann zum FC Thüringen Jena zu wechseln als Trainer. Dort hatte ich eine relativ erfolgreiche Zeit in der B-Jugend. Wir haben jetzt nie großartig Pokale oder Titel geholt, aber wir waren da damals als Underdog in der Verbandsliga recht erfolgreich, haben teilweise auch im FC Carl Zeiss Jena geschlagen, haben Rot-Weiß Erfurt auch Paroli geboten. Also wir haben da im Rahmen unserer Möglichkeiten viel Gutes gemacht. Da habe ich auch damals mit einem, bekannten Freund zusammengearbeitet, der jetzt selber auch noch bei Thüringen Jena spielt. Das war auch eine sehr schöne Zeit. Und dann ist es im Prinzip so ein bisschen, durch Zufall würde ich fast sagen, Richtung Meusewitz gegangen. Ich hatte damals einen Arbeitskollegen, den sein Schwiegervater Nachwuchsleiter beim ZFC Meusewitz war. Und damals hatte Carsten Oswald die U19 in Meusewitz im Prinzip verlassen, weil er damals, glaube ich, bei Stahl Riesa im Männerbereich untergekommen ist und die Mannschaft da zu der Zeit ohne Trainer dastand. Und dann habe ich die im September 2021 bin ich mir gerade gar nicht zu 100% sicher übernommen. Und das war natürlich auch für mich eine Herausforderung, weil ich ja damals selber auch erst 20 war und Spieler unter mir hatte, die 17, teilweise sogar schon 18 Jahre alt waren, wo ja es natürlich auch Leute auch im Verein gab, die dem ein bisschen gespalten entgegen sahen, weil sie einfach nicht so richtig wussten, okay, A, war ich ja in Meusewitz ein unbeschriebenes Blatt und B, ist das in der Vergangenheit in Meusewitz nicht so erfolgreich gewesen mit einem geringen Altersunterschied in Bezug auf Trainer und Spieler. Und ja, da hatte ich damals aber auch die volle Rückendeckung von Vereinsseite, damals auch vom Trainer der neu gegründeten U23, wo wir quasi ein Stück weit auch zusammengearbeitet haben, gerade unter der Woche viel auch gemeinsam trainiert haben. Und letztlich hatte ich dann aber auch dort eine sehr, sehr schöne Zeit, sehr erfolgreich dann auch, mit dem Vize-Landesmeistertitel in der letzten Saison auch Landespokalsieger geworden. Also da hatte ich eine sehr, sehr homogene Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft mit vielen guten Charakteren, mit denen ich auch jetzt noch im Austausch stehe, wo ich wirklich einen guten Kontakt pflege und sehr, sehr gern auf die Zeit zurückgucke. Klar war das im Nachhinein natürlich ein bisschen unglücklich, dann in der Saison auszuscheiden aus, im Prinzip privaten Gründen, würde ich es jetzt mal nennen, weil das komplette Paket nicht mehr so funktioniert hat und der Aufwand für mich dann nach Meuselwitz sich einfach nicht mehr so richtig gelohnt hat. Klar ist das wahrscheinlich nicht immer die feine englische Art und es tat mir auch ein Stück weit leid, weil es natürlich mir in dem Fall nicht nur um den Verein ging, sondern vor allen Dingen um die Jungs, die ich teilweise auch über die komplette Zeit begleitet habe, wo ich wirklich auch eine gute Bindung aufgebaut habe und wie gesagt mit dem einen oder anderen auch jetzt noch im Austausch stehe. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer und es hat sich ja ein Stück weit auch zum Guten gewendet, weil ich jetzt natürlich für meinen Eindruck auch sehr, sehr gut in Gera aufgenommen wurde und mich auch jetzt schon nach kurzer Zeit eigentlich zu Hause fühle.
Trotzdem ist das natürlich, wenn du den Aufwand in Meuselwitz besprichst, ist es natürlich in Gera ähnlich. Du hast dann von Erfurt doch einen recht weiten Weg immer nach Gera. Ist das stemmbar für dich, weil ich das schon für sehr anspruchsvoll halte? Klar, wir haben noch zwei andere Mitspieler aus Erfurt und vielleicht teilt ihr euch da auch irgendwie rein, aber trotzdem ist es ja schon eine ganz schöne Strecke immer.
Ja, absolut. Das ist natürlich an so einem normalen Arbeitstag mit Training im Anschluss dann so, dass man sagen muss, dass dann nicht mehr viel für andere Sachen übrig bleibt. Ich muss aber sagen, deswegen habe ich es dann auch relativ zügig innerhalb von 3 Wochen ja auch dann zum 1.11. offiziell quasi übernommen als Co-Trainer, weil ich einfach auch, wenn ich was mache, dann zu 100% dahinter stehe. Das ist so ein bisschen mein Motto, mein Prinzip. Und ich war mir relativ schnell sicher, dass das eine Aufgabe sein kann, wo ich A, Bock drauf habe und B, auch ein Stück weit selber wachsen kann, weil ich A, natürlich im Männerbereich so noch nicht gearbeitet habe und B, auch in so einem klassischen Trainerteam, wie das jetzt besteht, mit Trainer, Co-Trainer und Torwarttrainer, noch gar nicht so richtig zu Hause war, weil ich in Meuselwitz tatsächlich so ein Stück weit das Problem hatte, dass ich eigentlich trainertechnisch immer alleine war. Klar hat man sich immer so ein bisschen ausgetauscht mit anderen Nachwuchsmannschaften, mit der U23, aber nie so dieser richtig klassische Austausch, wie wir ihn jetzt erleben in unserer Trainerkabine, dass wir uns regelmäßig austauschen können, auch vor dem Spiel, im Spiel, einfach Entscheidungen gemeinsam treffen können, wo man vielleicht auch ja einfach 4 oder 6 Augen nochmal ein bisschen genauer die Fußballweisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir sind ja auch auf dem Niveau, wo wir uns da bewegen, wo wir selber natürlich auch uns dann immer hinterfragen, war das richtig so? Was können wir vielleicht auch selber besser machen, bevor wir jetzt die Kritik speziell direkt auf die Mannschaft abwälzen oder so? Also wir sind da, glaube ich, selber auch im Trainerteam recht selbstkritisch und das sieht man, glaube ich, ja auch an den Aufstellungen, dass wir schon eine sehr, sehr breite und sehr, sehr gute Mannschaft haben. Ich glaube, seit ich dabei bin, seit dem 4.11., das war mein erstes Spiel offiziell, haben wir, glaube ich, nie mit der gleichen Aufstellung gespielt, was ja auch ein bisschen dazu tendiert, dass man einfach eine große Mannschaft hat, sehr, sehr gute Trainingsbeteiligung, größtenteils auch eine sehr, sehr gute Trainingsqualität, wo man einfach am Ende des Tages ein Stück weit jeden Donnerstag, spätestens dann jeden Samstag auch ja fast würfeln muss, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise dann am Ende die richtigen 11 aufzustellen.
Genau über dieses Würfeln der Mannschaft werden wir auch gleich sprechen, welche Gründe dafür geführt haben, die Mannschaft so aufzustellen, wie es dann am Samstag in der Glücksbrunn Arena in Schweiner getan hat. Aber erstmal zu dir als Trainer. Warum Trainer, also du hast gesagt, du hast als Krankengesundheitspfleger wirklich gemerkt, dass das sehr viel Kraft frisst, aber trotzdem hast du halt gesagt, oder muss ja irgendwie das Bedürfnis da gewesen sein, im Fußball weiterzumachen und auch eben diese Trainerfunktion zu übernehmen. Das heißt, junge Spieler oder Spielerinnen irgendwann mal anzuleiten, an den Fußball heranzuführen und eine Mannschaft zu führen. Also was fasziniert dich an der Trainertätigkeit?
Naja, ich bin im Prinzip mit dem Fußball schon seit meinem 3., 4. Lebensjahr in Verbindung. Da habe ich damals angefangen, beziehungsweise es zumindest versucht, Fußball zu spielen. Wurde dann im Nachwuchsbereich auch lange von meinem Vater als Trainer begleitet und ja, bin im Prinzip nie so richtig davon weggekommen, egal ob ich selber gespielt habe oder eben dann als Trainer ja kleine Schritte versucht habe zu machen. Und im Prinzip, umso länger ich das gemacht habe, umso mehr hat es mich fasziniert, weil ich im Prinzip, glaube ich, jemand bin, der zwar noch sehr, sehr jung ist, aber schon mit dem Thema Fußball wahrscheinlich sein Leben lang zu tun haben wird. Und mir macht sehr, sehr viel Freude, mit Menschen jetzt mittlerweile auch nicht nur Jungs oder Jugendlichen und Kindern zu arbeiten, sondern auch Männer. Ich meine, wenn man überlegt, dass unser Kapitän Stefan Schumann ja 39 Jahre ist und ich 25, ist das auch eine Frage gewesen, die ich mir natürlich gestellt habe, ob das so funktioniert, wie wir uns das am Ende auch vorstellen. Aber ich glaube, ein Stück weit kommt das am Ende des Tages natürlich auch auf die betreffenden Personen an. A, wie verkaufe ich mich? Und B, wie nimmt mich die Mannschaft natürlich auch an? Und ich glaube, ich hatte das Selbstvertrauen vorher auch zu sagen, dass ich diesen Schritt im Männerbereich auch gehen möchte, weil auch nur so entwickle ich mich selber auch als Person und eben auch als Trainer, wo ich mich ja sicherlich jetzt auch mit meinen 25 Jahren noch nicht vielleicht am Ende sehe. Und deswegen hatte ich auch im Austausch mit Kevin und Max eigentlich relativ schnell dann auch die Lust, die Aufgabe gemeinsam mit den beiden und dann eben auch Justi in Kombination anzugehen. Und ich muss sagen, das hat von Tag 1 recht gut funktioniert. Klar musste ich mir erstmal mein Standing auch ein Stück weit erarbeiten. Das ist ganz logisch. Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die schon Oberliga gespielt haben, die Regionalliga-Erfahrung haben, die wahnsinnig viele Thüringen-Liga-Spiele haben, auch wenn sie noch sehr, sehr jung sind. Und dann ist das ganz klar, dass man erstmal mit 25 Jahren beäugt wird und geguckt wird, okay, was bietet der uns jetzt hier an? Hat der wirklich Ahnung von dem, was er erzählt? Oder ist das am Ende nur heiße Luft? In Anführungszeichen. Und genau dem wollte ich auch gar nicht aus dem Weg gehen, sondern wollte mich dem auch stellen. Und ich glaube, Stand jetzt kann ich sagen, dass ich sehr, sehr gut aufgenommen wurde, sowohl von den Verantwortlichen im Verein als auch der Mannschaft direkt. Ich glaube, die Ergebnisse sind speziell die letzten 3 Wochen nicht zu 100% befriedigend, aber trotzdem muss ich sagen, spielen wir auch seitdem ich da bin eine ganz gute Saison, sind immer noch auf Kurs von dem, was wir erreichen wollen, was sicherlich nicht nur der Oberliga-Aufstieg ist, sondern auch die Landesmeisterschaft. Und dafür werden wir dann spätestens auch am Montag im Training wieder alles geben, dass auch die Ergebnisse am Wochenende wieder erfolgreicher sind.
Das klingt doch schon recht versöhnlich. Du wirst trotzdem nicht umhin kommen, über dieses Spiel in Schweinau reden zu müssen. Aber ganz kurz noch für diejenigen, die sagen, Mensch, also wenn der Hendrik da jetzt so von der Trainertätigkeit, ich würde das auch gern machen wollen. Kannst du so ein bisschen was zur Ausbildung als Trainer sagen? Welche Lehrgänge hast du besucht? Wie viel Zeit muss man damit einplanen? Und wer jetzt eben sagt, Mensch, ich würde auch gerne mal im Nachwuchs als Trainer anfangen, was muss er so einplanen?
Ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Änderungen auch diesbezüglich. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Lizenzen, verschiedene Wege, wie man Lizenzen am Ende auch erreicht. Ich habe mittlerweile die B-Lizenz. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen die normale Lizenz, aber ich glaube, die haben mittlerweile relativ viele Leute gemacht, einfach weil es ja auch in Richtung der Lizenzpflicht geht. Die habe ich damals vor 4 oder 5 Jahren in Bad Blankenburg gemacht. Da ist es so gewesen, dass man im Prinzip 3 Wochen einen Lehrgang hat, also immer von Montag bis Freitag, was natürlich auch mit dem Beruf zu vereinbaren ist. Ich habe damals im Prinzip 15 Tage Urlaub dafür opfern müssen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber investieren müssen. Und dann ist es so, dass es nach den 3 Wochen noch ein Prüfungswochenende gibt, wo man im Prinzip sowohl mündlich als auch schriftlich und eben auch in der Praxis auf dem Platz sozusagen seine Lehrprobe abgibt und dann die Prüfer vor Ort eben entscheiden, ob das ausreicht, um die B-Lizenz zu erwerben oder eben nicht. Ich hatte damals das Glück, dass es ausreichend war und ich die B-Lizenz bestanden habe. Damals war das auch noch so, dass man die B-Lizenz im Optimalfall mit einer gewissen Punktzahl bestehen musste, um die nächste Lizenz zu machen. Sonst hätte man die Prüfung nochmal wiederholen müssen, wenn man sich dann eben noch weiterbilden wollte oder möchte. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so. Da kann man die Lizenzen trotzdem machen, kann teilweise sogar Lizenzen auch überspringen. Ich glaube, damals gab es sogar die Möglichkeit, dass man auch mit der B-Lizenz einsteigt. Da bin ich gar nicht mehr so richtig dran, ob das immer noch möglich ist oder ob man jetzt sogar mit einer C-Lizenz beginnen muss. Aber ich war damals sehr froh, dass ich die Lizenz gemacht habe. Es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Klar, es ist immer schwierig in solchen Bereichen, weil es am Ende auch so ist, dass man natürlich an dem Prüfungswochenende einmal geprüft wird und dann 3, 4 Leute entscheiden, okay, das ist ein guter Trainer und das ist ein schlechter Trainer. Damals haben auch viele Trainer die Lizenz eben nicht bestanden, auch aus gestandenen Vereinen, wo man sicherlich im Vorfeld vielleicht nicht damit gerechnet hat und die Trainer wahrscheinlich auch selber nicht. Aber ich war sehr froh, dass ich das damals 2021 erwerben konnte und ich strebe grundsätzlich auch an, mich da weiterzuentwickeln, gerade vielleicht auch auf die Stufe, die Kevin dann auch vor 3, 4 Jahren erledigt hat, sage ich mal, mit der A-Lizenz, sicherlich auch ein Ziel für die nächsten Jahre. Aber grundsätzlich bin ich mit der B-Lizenz erstmal ganz gut aufgestellt, dass ich mir da eigentlich erstmal keine Sorgen machen muss. Aber es ist natürlich Fakt, dass man A, viel Zeit investieren muss in die Trailer-Lizenz und dann natürlich diesen Job, diesem Hobby auch nur nachgehen kann, wenn man natürlich auch wirklich bereit ist, da auch nach Feierabend noch viel Zeit zu investieren. Das ist ganz klar.
Dann lass uns über deine Trainertätigkeit bei der BSG Wismut Gera reden. Wie habt ihr das? Also hast du schon gesagt, ihr seid im Prinzip drei Trainer. Alexander Just als Torwarttrainer, Kevin als Coach bzw. Trainer und du als Co-Trainer. Was sind so deine Aufgaben? Habt ihr denn eine feste Trennung, teilt ihr das individuell zu oder gibt es einen Bereich, der ist für dich und einen Bereich, der ist für Kevin? Kannst du das beschreiben, wie ihr das so managt miteinander?
Also im Prinzip ist es so, dass wir jetzt nur eine klassische Festlegung der Aufgaben am Spieltag haben. Da ist es ganz klar geregelt, wer was macht, sowohl bei Auswärts- als auch bei Heimspielen. Also das heißt jetzt beispielsweise die Erwärmung, solche Sachen wie DFB-Net, Aufstellung freigeben und so, solche Sachen sind da klar geregelt. Im Trainingsbetrieb ist es aber so, dass wir das eigentlich jedes Wochenende neu entscheiden. Ich bin da mit Kevin vor allen Dingen viel im telefonischen Austausch auch, was die Vor- und Nachbereitung der Trainingsarbeit angeht. Da ist es so, dass wir uns da gut ergänzen und uns das so ein bisschen hin und her jonglieren, würde ich sagen. Und Justi im Prinzip sich hauptsächlich für die Torhüter kümmert und sich quasi da versucht, mit den Jungs weiterzuentwickeln. Genau, aber ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass wir da, wir telefonieren uns dann meist am Wochenende nach den Spielen, Anfang der Woche zusammen, erstellen im Prinzip einen Plan, was für Schwerpunkte wir mit in die Woche nehmen wollen, auch anhand der Spiele. Und dann versuchen wir das in den Tagen, wo wir mit der Mannschaft trainieren, dann eben so umzusetzen und versuchen uns dann natürlich dann auch gegenseitig ein bisschen den Rücken freizuhalten, dass wir das eben auf verschiedenen Schultern verteilen. Ich glaube, das ist besonders wichtig, weil die Zeit vor mir und Justi, glaube ich, da für Kevin vor allen Dingen sehr speziell waren, weil er, wenn ich das richtig mitbekommen habe, da viel alleine auch stemmen muss. Und ich merke, dass es trotzdem, auch dass wir jetzt im Prinzip zu dritt sind, relativ viel Aufgaben sind, relativ viel Arbeit, gerade wenn es dann am Ende auch erfolgreich sein soll, logischerweise. Und da ziehe ich auch immer wieder den Hut, wie er das da vorher quasi alleine hinbekommen hat.
Wie ist das so während des Spiels? Also Kevin ist ja jemand, der, so habe ich das Gefühl, sehr viel spricht, teilweise auch mit dem Publikum spricht und Diskussion macht. Tauscht ihr euch auch aus oder ist jeder beim Spiel so in seinem Tunnel und ihr nutzt dann die Pause dazu?
Also grundsätzlich beobachtet natürlich das Spiel erstmal jeder für sich, aber wir tauschen uns schon regelmäßig aus und versuchen da unsere Köpfe auch zusammenzustecken. Gerade wenn wir dann auch am Steg die Möglichkeit haben, dann zu dritt nebeneinander zu sitzen, dann sowieso. Erschwert ist es dann eben nur so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, wenn ich mich vor allen Dingen auch so ein bisschen versuche, um die Auswechslung zu kümmern, dann sind die Wege immer relativ weit. Da habe ich mir vor allen Dingen auch in Schweiner jetzt ein kleines Headset gewünscht, wo wir auch da mal miteinander in Austausch treten können. Ja, aber sonst versuchen wir uns natürlich da gegenseitig zu ergänzen und auszutauschen, was das Beste für die Mannschaft ist. Und ich glaube, da haben wir grundsätzlich auch die gleichen Ideen, beziehungsweise, ja, also ich habe das Gefühl, dass wir uns da sehr, sehr gut ergänzen und dass wir meist auch die gleichen Reize setzen wollen. Von daher habe ich das Gefühl, dass das Stand jetzt sehr, sehr gut harmoniert.
Das klingt doch ganz hervorragend. Dann lass uns mal zu diesem Spiel beim FC Schweiner Gumpelstadt kommen. Die Aufstellung. Wie ist diese Aufstellung zustande gekommen? Was hat dazu geführt, dass es doch Änderungen gab? War das verletzungsbedingt? War das trainingsleistungsbedingt? War das ja vom Spielplan? Also die Mannschaft sah ja anders aus. Was war der Grund dafür?
Naja, grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir natürlich auch ein bisschen darauf reagieren mussten, was unter der Woche eben auch krankheitsbedingt, verletzungstechnisch eben passiert ist. Ich glaube, im Vergleich zum Eisfeldspiel die Woche vorher hat unter anderem ja Marcel Kiesling gefehlt, der sich eigentlich direkt nach dem Spiel krank gemeldet hat. Und wir hatten dann gehofft, bis Donnerstagabend, dass es vielleicht eine Option ist, dass er zumindest mitfährt und als Option auf der Bank sitzt. Das hat sich aber relativ schnell dann zerschlagen. Da sind wir aber optimistisch, dass er jetzt zur neuen Woche wieder mit einsteigen kann und dann hoffentlich gegen Mühlhausen wieder mit dabei ist. Dann war es so, dass Florian Schubert ja auch gegen Eisfeld einiges abbekommen hat, unter der Woche zusätzlich dann auch noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war und deswegen auch leider gar nicht trainieren konnte. Von daher war das im Prinzip fast selbsterklärend, dass er von der Bank kommen muss. Und dann war, glaube ich, die einzigste Änderung, zumindest wenn man die Startelf betrachtet, dass es Nils Bauer im Prinzip aus der Startelf rausrotiert hat und dafür Liam Flossmann im Prinzip wieder von Anfang an gestartet hat. Das, ja, hat im Prinzip verschiedene Gründe. Am Ende des Tages ist Flosse, nenne ich ihn jetzt einfach mal so, wie wir ihn jetzt auch ja in bekannten Kreisen nennen, einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und wir wussten vorher, um was es geht in Schweina, beziehungsweise auf was es ankommt, dass es sehr, sehr viele Zweikämpfe geben wird, dass wir vor allen Dingen auch in der Luft eine gewisse Lufthoheit brauchen. Und ich glaube, Flosse hat das vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht. In der zweiten Halbzeit würde ich sogar fast sagen, 95-100% Zweikämpfe gewonnen. In der ersten Halbzeit hat er auch ein paar Probleme gehabt, hat sich dann aber auch reingefuchst und hat das dann auch, so wie wir das in der Regel von ihm erwarten, auch hervorragend umgesetzt. Und dann war es natürlich so, dass wir gerade auch wenn man die Spieler, die dann reinkommen, noch betrachtet, beziehungsweise die, die vielleicht zur Vorwoche gänzlich gefehlt hat, ist es natürlich so gewesen, dass zum Beispiel ein Tim Seifert dieses Wochenende bei der U19 mitgewirkt hat, um auch einfach da die nötigen Punkte zu holen für den Klassenerhalt in der Verbandsliga, was übrigens auch sehr erfreulicherweise gut funktioniert hat, weil die heute gegen Meuselwitz gewonnen haben und somit auch wichtige 3 Punkte geholt haben. Und dann war es einfach so, dass zum Beispiel ein James Kavanagh sich das auch einfach mal wieder verdient hatte, auch aufgrund seiner Trainingsleistung dann auch von Anfang an zu spielen. Ich glaube, es ist jemand, der uns sehr, sehr viel geben kann, wenn er zu 100% fit ist. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, sowohl körperlich hat er sehr an sich gearbeitet und gibt auch im Training immer Vollgas, sodass wir uns eigentlich einig waren, nachdem er auch letzte Woche ja dann gute 50 Minuten gespielt hat, dass er das diese Woche verdient hat. Es war sicherlich nicht ganz geplant, dass er dann über 90 Minuten ran muss. Ich glaube, man hat ihn das auch hinten raus angemerkt, dass er ganz schön platt war, aber er hat das trotzdem über die 97 Minuten, die es am Ende waren, hervorragend gemacht. Und man hat gesehen, dass wenn er noch 2-3 Wochen hart weiter trainiert, körperlich vielleicht noch ein bisschen zulegt, dass er dann auf jeden Fall dafür gut ist, dass er am Ende noch auf seine gewünschten 10 Saisontore kommt.
Also so viel zur Aufstellung. Du warst das erste Mal in dem grauen Schweiner?
Ich war das erste Mal da, ja.
Dein Eindruck?
Also grundsätzlich ist es natürlich so gewesen, dass auch aufgrund der Witterung der Platz natürlich auch schon gut gezeichnet war. Ich glaube, gerade nach unserer Erwärmung, muss ich sagen, war im Prinzip das Zentrum des Spiels gerade auf unserer Seite schon sehr, sehr gekennzeichnet, wo an Fußballspielen gar nicht mehr so viel zu denken war. Grundsätzlich fand ich es aber eine schöne Atmosphäre, weil es einfach gut ist, finde ich, wenn die Zuschauer relativ nah am Spielfeld sind. Aber ja, ich würde sagen, es wäre wahrscheinlich uns auch entgegengekommen, wenn wir natürlich auf einem Kunstrasen gespielt hätten, weil wir dort wahrscheinlich den Ball hätten einen Ticken besser laufen lassen können. Aber sonst soll das natürlich keine Ausrede sein. Am Ende müssen wir jede Woche auf den Untergründen, die uns da eben erwarten, dann auch in der Lage sein, den Gegner ein Stück weit zu bespielen, beziehungsweise dann auch darauf zu reagieren und unsere Leistung abzurufen.
Völlig klar, es geht auch gar nicht um Ausreden zu suchen, aber dieser Platz, das darf man schon sagen, das ist schon was Besonderes, insbesondere halt, dass der wirklich, Jimmy hat es ja beschrieben, ja wirklich so einen Höhenunterschied hat, was ja unfassbar ist, dass man dann in der zweiten Hälfte, musstet ihr ja dann hinauflaufen, also das ist schon eindrucksvoll und ich glaube auch einmalig in der Liga. Grundsätzlich ist der ganze Ground mit den Zuschauern drumherum, das ist ganz nett, immer so ein bisschen Stimmung, da werden wir dann auch nochmal drauf kommen, wo es dann nicht mehr so ganz nett war, aber auf jeden Fall hat das eine gute Atmosphäre, das Stadion. Der Platz und der Rasen ist aber wirklich grenzlastig und danach war im Prinzip auch nach dem Spiel vom Rasen nicht mehr viel übrig. Ja, wie fing das Spiel an? Ich habe gerade gelesen, in der OTZ hat Kevin auch gesagt, er übergibt dir das Interview. Er ist so ein bisschen, das hat man auch nach dem Spiel gemerkt, hat so ein bisschen ja die Schnauze voll, glaube ich, wenn man das mal so direkt anspricht. Bricht aber trotzdem, müssen wir es ja irgendwie auswerten, um dann eben auch die Lehren für die kommenden Spiele draus zu ziehen und das auch irgendwie einordnen zu können, dieses Spiel, denn das verlief schon irgendwie ganz besonders. Man hatte schon das Gefühl, dass Gera zum Anfang ja spielbestimmt oder präsenter auftrat und es gab auch, musste auch eine Parade von des Schweiner Keepers eine Chance von Flosse verhindern, sonst wären wir da in Führung gegangen, aber grundsätzlich war Schweiner von Anfang an sehr mutig und sehr präsent und ja, wir überraschen konnten also nicht dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Was war los zum Anfang?
Ja, ich glaube, wie du richtig sagst, haben wir es die ersten Minuten nicht schlecht gemacht. Wir wussten, um was es geht. Wir wussten auch, dass Schweiner sich in einer Situation befindet, die sicherlich jetzt nicht so zufriedenstellend ist. Gerade wenn man die Vorsaison vergleicht, konnten sie jetzt sicherlich den Abgang von dem Moritz Dittmann ja nicht so verkraften, beziehungsweise nicht so ausgleichen, wie sie sich das vielleicht auch gewünscht haben. Und nichtsdestotrotz sind sie gar nicht so schlecht in die Rückserie gekommen, haben vorher ja auch schon gegen Heiligenstadt gewonnen und einen Punkt jetzt auch gegen uns geholt. Das heißt, das sind wichtige 4 Punkte gewesen. Und wir wussten auch, dass es natürlich schwer ist auf dem Platz, dass wir ein Stück weit trotzdem versuchen wollten, hinten raus Fußball zu spielen, was wir auch getan haben. Ich finde, ähnlich wie du auch gesagt hast, wir sind gar nicht so schlecht reingekommen. Sicherlich hatten wir jetzt nicht die so klaren Chancen, die hundertprozentigen, aber trotzdem haben wir schon die Spielanteile gehabt. Sicherlich hat Schweiner 1, 2 Kontermöglichkeiten gehabt, wo wir sie ein Stück weit dann auch durch individuelle Fehler eingeladen haben. Ja, und dann ist es im Prinzip so, dass eigentlich die erste klare Chance, wo wir im Prinzip auch so einen Freistoß mehr oder weniger herschenken, aus dem dann eine Ecke entsteht, wo Leon den eigentlich schon hat, nicht ganz glücklich vielleicht wegfaustet. Und dann steht halt aus 20 Metern dort einer, der den Ball halt perfekt trifft und im Prinzip unter die Latte hämmert. Ich glaube auch ein Tor, was vielleicht die nächsten Wochen und Monate so nicht nochmal fällt. Aber am Ende des Tages ist es dann genau das gewesen, was wir natürlich vermeiden wollten, dass wir dort in Rückstand geraten. Gerade weil, wenn man die Vergangenheit Wismut gegen Schweiner betrachtet, waren die Ergebnisse zuletzt ja auch nicht so sonderlich glücklich. Letztes Jahr, glaube ich, insgesamt 0 Punkte gegen Schweiner und dann natürlich auch dieses Debakel im Heimspiel. Von daher war es klar, dass es eklig wird, dass wir ja auch ein Stück weit vielleicht mehr investieren müssen als zuletzt. Wenn man jetzt gerade mal die Rückserie nimmt, die 5 Spiele, ist es natürlich auch so, dass man die ersten beiden Spiele mit dem 6-0 sehr euphorisiert war, aber trotzdem natürlich auch, wenn man es realistisch betrachtet, sagen muss, dass wir in diesen Spielen natürlich auch viel, viel Glück hatten, ja, weil Schleiz war sowohl, also auch wie Bad Langensalza, nicht 6 Tore schlechter, sondern im Prinzip haben sie ihre Chancen nicht genutzt und wir waren hinten raus dann gnadenlos effektiv, haben die Tore zu den richtigen Zeitpunkten geschossen und dann sind halt die 6 Punkte und die 12-0 Tore vielleicht auch ein bisschen über die Leistung des Gegners hinwegtäuschend. Und dann haben wir natürlich jetzt in den Spielen Saalfeld, Eisfeld und jetzt leider auch Schweiner nicht mehr die hundertprozentige Klarheit in den Aktionen gehabt. Der ein oder andere Spieler wirkte auch ein bisschen verkrampft, verkopft. Da kann ich aber tatsächlich gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Ich würde es jetzt auch nicht darauf schieben, dass vielleicht auch durch den Rückzug von Fahner Höhe sich jetzt ein kleiner Schlendrian in der Mannschaft ja einschleicht, weil wenn man die Gespräche mit den Jungs führt und auch die Aussagen hört, dann ist es schon so, dass die Jungs genauso dafür brennen und sagen, wir wollen unbedingt wieder Landesmeister werden, wir wollen natürlich mit aller Gewalt aufsteigen, aber auch als Erster, weil sich das natürlich auch nochmal ja 10-12% einfach besser anfühlt, als wenn du es am Ende nur schaffst, weil jemand verzichtet. Das ist ganz klar, aber wir müssen uns dieses Glück, was wir am Ende brauchen, was wir vielleicht die ersten 2 Spiele vielleicht auch ein bisschen zu viel hatten, einfach auch wieder erarbeiten. Und dafür ist es wichtig, dass wir auch vielleicht unter der Woche im Training auch wieder jeder 2, 3 Schritte mehr laufen, um am Wochenende dann erfolgreich zu sein. Das ist ganz klar.
Also ich muss sagen, dass was dann so nach dem Führungstreffer, der sich so ein bisschen andeutete, fand ich dann, auch wenn der natürlich die Art und Weise, wie er gefallen ist, wirklich alles zusammenkam, ein ganz besonderes Tor ist, aber es deutet so ein bisschen an. Und insbesondere nach der Halbzeit, als man erwartete, jetzt hat man sich nochmal 15 Minuten zusammengerauft und jetzt geht das Feuerwerk los. Das ging aber nicht los. Also ich muss sagen, das war so der schlechteste Spielabschnitt aus meiner Sicht der aktuellen Saison. Und ich war doch überrascht. Also wir haben mit Stefan Schumann ja wirklich eine Säule hinten. Da hatte man das Gefühl, da ist plötzlich eine Unsicherheit. Der Keeper war unsicher plötzlich. Und man fragte sich, was ist denn hier los? Ist das doch zu ein großer Druck? Ist das dieser Platz? Was ist das? Es ist ja eine ganz andere Mannschaft. Also ich hatte tatsächlich eine Zeitweise, konnte ich die Mannschaft nicht wiedererkennen. Nun habe ich wahrscheinlich den Eisfeldblick nicht. Da muss es ja in Teilen oder wird von einigen geschildert, dass es ähnlich war. Ich war dann wirklich schon überrascht, wie ja nervös auch alle Beteiligten waren und hatte tatsächlich das Gefühl, wenn das 3-0 hier fällt, dann haben wir ein zweites 8-2. Also dann geht das weiter, dann bricht die Mannschaft zusammen. Und eigentlich dachte man, diese Phase hat die Wismut hinter sich gelassen, diese Phase, dass man dann plötzlich so zusammenbricht in dem Spiel. Aber das war da schon spitz auf Knopf, wenn das 3-0 gewesen wäre, dass das wirklich ein schwieriger Tag wird. Hast du das auch so wahrgenommen, dass das wirklich eine schlechte Leistung war? Oder sieht man das als Trainer anders? Oder habe ich da auch vielleicht einen zu fanseitigen Blick? Wie hast du so diese Phase nach dem 1-0, nach der Halbzeit bis zur 60. Minute so wahrgenommen?
Grundsätzlich gebe ich dir da schon recht. Also wir haben uns natürlich in der Halbzeit viel vorgenommen. Wir wollten Reaktion zeigen und wir wollten vor allen Dingen auch nach wie vor auch die 3 Punkte mitnehmen, weil wir natürlich auch wissen, dass wir immer in der Lage sind, auch in 45 Minuten 2 oder 3 Tore zu schießen. Das ist ganz klar. So wie wir dann rausgekommen sind und vor allen Dingen auch wie dann das 2-0 entsteht, muss ich sagen, hat mich sehr enttäuscht und enttäuscht mich auch immer noch, weil es ein bisschen ähnlich ist wie beim 1-0. Da ist es nicht ganz so gravierend gewesen, weil das sicherlich ein Freistoß war, der zu der Entstehung sorgt, den man geben kann, den man nicht geben muss. Aber hier ist es natürlich so beim 2-0 gewesen, dass wir im Prinzip ja den Ball haben. Das heißt, wir sind im eigenen Ballbesitz, versuchen den Ball gerade nach vorne zu treiben und ja, treffen dann im Prinzip eine Entscheidung, ohne Ball den Gegner zu foulen, aus dem ein Freistoß entsteht, wo wir dann immer noch nicht aufmerksam genug sind, uns hinter dem Ball zu positionieren. Der Gegner führt den Freistoß schnell aus und steht dann im Prinzip alleine vor Leon und sorgt dafür, dass es 2-0 steht. Und da muss ich sagen, war ich mittlerweile ja schon hinterm Tor angekommen mit dem Auswechseln, hatte auch ich für einen Moment schwer zu schlucken, weil ich schon mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet habe, als eben die ersten 10 Minuten dann ja aussagten. Und dann haben wir auch dann nochmal so 6, 7, 8 Minuten gebraucht. Dann gab es die erste Chance auch über Franz, der an dem Tag, glaube ich, eines seiner besseren Spiele diese Saison gemacht hat, der sehr, sehr präsent war über seine Seite, der immer wieder seinen Gegner dazu gezwungen hat, dass er ihn dann nur mit Fouls stoppen konnte, war dann ein Stück weit auch gehandicapt, weil er eben schon gelb hatte, musste Franz dann meist ziehen lassen. Und dann gab es die erste Chance durch James Cavanagh, die leider noch ohne Erfolg blieb. Und dann war es schon so, auch mit der Einwechslung von Philipp Sovago, dass wir dann ein Stück weit ein Powerplay entwickeln konnten, wo wir dann auch verdientes 2-1 machen durch Florian Schubert. Auch, glaube ich, 2 oder 3 Minuten später dann durch den Nachschuss von Franz. Ja, ob das dann verdient oder unverdient ist, würde ich mal dahinstellen. Aber in dem Moment sehr, sehr zufriedenstellenden Ausgleich erstmal erzielen konnten, weil ich glaube, wie du richtig gesagt hast, vielleicht auch in dem Moment nicht jeden richtig bewusst war, okay, können wir dort dann noch was mitnehmen? Oder wie du sagst, kriegen wir vielleicht sogar das 3-0. Und dann muss ich sagen, ging es ja sogar noch weiter. Ich glaube, Philipp Sovago hat dann noch die Aktion, wo er an die Latte schießt, der springt wieder raus. James Cavanagh hatte noch so 2, 3 halbe Aktionen, wo er teilweise auch mal zu Boden ging. Das ist natürlich dann von mir vor allen Dingen speziell hinterm Tor nicht zu bewerten, ob es da einen Foul gab oder nicht. Da will ich mich auch gar nicht drüber streiten. Ich glaube, der Job des Schiedsrichters ist dahingehend schwer genug. Ja, und dann ist es natürlich am Ende trotzdem enttäuschend gewesen, dort eben nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Man muss aber auch sagen, und das muss man Schweinhardt zugutehalten, sie haben sich da über 90 Minuten aufopferungsvoll in jeden Ball geworfen, haben am Ende sogar ja noch die Chance durch den Fernschuss von der Mittellinie das 3-2 zu machen. Und dann gucken wir uns halt auch alle an und gehen mit leeren Händen nach Hause. Am Ende des Tages überwiegt natürlich auch heute noch die Enttäuschung, dass wir nur mit 1 Punkt aus Schweinau wieder weggefahren sind. Trotzdem muss ich sagen, ist es so, dass wir halt nach 18 Spielen immer noch ungeschlagen sind. Klar sind wir nicht mehr Tabellenführer, aber wir haben trotzdem alles ja ein Stück weit selber in der Hand, weil wir natürlich auch gegen Fahner Höhe noch spielen. Und ja, wir müssen jetzt natürlich genau das, was am Samstag in Schweinau passiert ist, analysieren und darüber reden. Mich persönlich stört vor allen Dingen, und das kann ich auch ganz klar so sagen, ich glaube, da sind wir uns vor allen Dingen auch im Trainerteam einig, dass der ein oder andere Spieler halt einfach viel, viel Energie in so Sachen wie Diskussionen investiert, statt vielleicht die 5, 6, 7%, die ich dann eben noch im Tank habe, auf dem Platz zu lassen. Ich glaube, die beste Aktion, die das vielleicht auch ein Stück weit widerspiegelt, ist dann die 94. Minute nach dem Handspiel von Stefan Schumann, wo, glaube ich, 5 Spieler von uns an der Seitenlinie stehen und mit dem gegnerischen Trainer diskutieren, statt sich wieder auf ihre Position zu stellen und so schnell wie möglich das Spiel irgendwie fortzuschreiten. Selbst ich musste ja dann nochmal eingreifen und dort einen kurzen Sprint anlegen, dass wir versuchen, die ganze Geschichte so ein bisschen zu beschleunigen. Und das sind so Situationen, wo ich mir einfach wünschen würde, aus aller Emotion heraus. Ich glaube, du hast richtig gesagt, Kevin, und auch ich sind eigentlich eher emotionale Typen, die vielleicht dann auch das ein oder andere Mal vielleicht einen Ticken zu emotional in solche Situationen rangehen beziehungsweise reagieren. Trotzdem muss man sagen, da wünsche ich mir dann einfach einen kühleren Kopf, dass wir auch die Erfahrung, die wir auf dem Platz haben, auch mit Stefan Schumann mit 39, mit Markus Gütig mit 35, auch mit dem Andy Haupt, der 28, 29 ist, wo ich selbst die jungen Spieler mit dazu nehme, die ja trotz ihres jungen Alters mit 21, 22 teilweise schon 50 bis 100 Thüringen-Liga-Spiele haben, dann muss ich einfach ein Stück weit auch ja so abgekocht sein, dass ich dann natürlich nicht auf jede Nickelei eingehe, dass ich mich versuche, immer wieder präsent zu zeigen, dass wir dann eben auch die Zeit aktiv nutzen können. Weil ich glaube, wenn man die Nachspielzeit mal hernimmt, das waren offiziell 5 Minuten und in dieser Zeit lagen 7 Spieler von Schweiner gefühlt mit einem Krampf auf dem Boden. Dann haben wir noch 2,5 Minuten mit dem gegnerischen Trainer diskutiert. Also viel Netto-Spielzeit war da ja leider nicht mehr übrig, um überhaupt ein Tor zu schießen. Das hat Kevin ja danach auch im Kreis richtig gesagt. Er wünscht sich halt einfach, dass wir wieder diesen Fokus, diese Energie, die wir in solche Sachen verschwenden, dann auch einfach ins Spiel investieren. Ja, das ist genauso. Ich glaube, Leonard Seifert hat in Schweiner nach 9 Minuten eine gelbe Karte gekriegt wegen der Diskussion mit einem Schiedsrichter, was natürlich auf so einem tiefen Platz als Außenverteidiger mit einem schnellen Gegenspieler einfach natürlich eigentlich eine Vollkatastrophe ist, weil ich kann im Prinzip ja gar keinen Zweikampf mehr führen, weil ich gehe runter, mein Gegner legt sich den Ball vor, ich treffe ihn und schon bin ich vielleicht nach einer Viertelstunde duschen. Und das ist natürlich dann alles ein bisschen unglücklich, wo wir uns selber auch ja vielleicht ein Stück weit dann auch um den Lohn bringen. Und ich glaube, das hat aber Kevin gestern richtig gesagt nach dem Spiel.
Kannst du ganz kurz die Situation, die du angesprochen hast, in der Nachspielzeit nochmal auflösen? Also ich war am gegnerischen Tor, deswegen ich sah dann nur, dass es auch eine Bierdusche gab von den Schweiner Zuschauern oder einem Zuschauer bzw. Zuschauerin, das war dann irgendwie nicht so notwendig, aber die Stefan Schumann spielte offensichtlich kurz mal Handball, der Ball war draußen. Der Trainer hat sich bisher sehr darüber aufgeregt, oder? Haben die eine rote Karte gefordert oder was war der Hintergrund der Diskussion?
Ja, genau. Also der Trainer war sich im Prinzip ziemlich sicher, dass es eine rote Karte sein muss. Ich habe auch im Nachgang gehört, dass es wohl einen Schiedsrichterbeobachter gab, der wohl auch gesagt hat, im Prinzip ist das ein Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Also wir hätten uns wohl am Ende auch tatsächlich nicht über eine rote Karte beschweren dürfen. Nichtsdestotrotz kann der gegnerische Trainer sich darüber ja echauffieren und auch aufregen. Ich weiß nicht, ob wir anders reagiert hätten. Trotzdem lassen wir die Situation natürlich auch so hochkochen, indem wir dann eben mit 4 oder 5 Spielern dort sind, ja, wo wir uns vielleicht auch einfach davon fernhalten können, dann kommt es am Ende auch wahrscheinlich gar nicht zu dieser Bierdusche, auch wenn das keine Entschuldigung sein soll, aber dann kann man diese Situation relativ schnell runterkochen und vielleicht dann auch 2 Minuten mehr Fußball spielen.
Nun hast du versucht, natürlich auch darauf hinzuweisen, ungeschlagen, wir haben noch einen Punkt geholt und das kann ich alles gut nachvollziehen. Ich will trotzdem nochmal einfach die Gegenargumentation versuchen, so ein bisschen aufzumachen, um einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen. Es ist jetzt klar, die 2x6:0 hast du völlig zutreffend gesagt. Das wissen wir auch, dass das eigentlich keine 6:0 waren, sondern dass da viel zusammenkam und dann gleich 2x nacheinander. Da hat was gepasst und natürlich war klar, dass das nicht so weitergeht. In Saalfeld haben wir schon gesagt, ja, Saalfeld war ein starker Auftritt, Kunstrasen, das kam denen gelegen. So, dann haben wir gesagt, Eisfeld, also das war mal eine richtig schlechte Leistung, aber wir haben es ja dann noch gezogen. Und jetzt sagen wir das letztendlich auch in Schweiner auch. In der Naturwissenschaft spricht man ja häufig von so Kipppunkten, ne, rund um den Klimawandel, dass eben dann ab einem gewissen Kipppunkt, wenn der passiert ist, Entwicklungen nicht mehr aufzuhalten sind. Man kennt das aus dem Aquarium, man kennt das aus dem Teich. So, und jetzt haben wir mit dem Spiel in Schweiner, mit dem Unentschieden und teilweise, aus meiner Sicht erlaube ich mir das zu sagen, auch in einem schlechten Spiel. Ist das so ein Kipppunkt, dass wir sagen, ja, jetzt sind wir auch unter Tabelle auf dem zweiten Platz, jetzt wird das schwierig, wir kriegen jetzt ja 4 anstrengende Spiele, wir haben Mühlhausen, die haben eine Rechnung noch mit uns offen, wir haben weiter ein Spitzenteam, wir haben Schott und wir haben Fahnerhöhe. Das sind ja dann wirklich ja anstrengende Spiele, wo alles passieren kann, wo die Saison letztendlich auch kippen kann. Ja, ist die Gefahr nicht da? Also muss man nicht jetzt wirklich die 3 Spiele intern, natürlich nicht hier im Podcast, aber intern mit allen Beteiligten nochmal diskutieren, was ist in den 3 Spielen anders gewesen, wo müssen wir ansetzen, was müssen wir anders machen, damit wir die Saison zum Erfolg bringen, denn so klar ist aus meiner Sicht, dieser Vorsprung nicht pauschal, weil wir schon ein sehr anspruchsvolles Programm haben. Und man hat das Gefühl, dass Wacker 90 Grad in Lauf hat, wie wir es in der Hinrunde hatten. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass auch zum Saisonende das Thema Nerven eine Rolle spielt. Und da haben wir ja in der Vergangenheit gezeigt, dass wir eben oft auch Nerven zeigen. Kann das sein, dass wir gerade so an einem Kipppunkt sein, dass die Saison in eine andere Richtung kippt? Oder sagst du, nee, mach mal vorsichtig, wir analysieren das ordentlich und gegen Mühlhausen wirst du eine andere Mannschaft sehen?
Ja, also grundsätzlich, glaube ich, darf man natürlich auch immer nicht vergessen, dass in der Thüringen-Liga auch viele Mannschaften Spieler in ihren Reihen haben, die natürlich trotzdem auch guten Fußball spielen können. Ja, und wenn ich jetzt das Saalfeld-Spiel mal einhernehme, muss man sagen, Saalfeld hat das sehr gut gemacht auf dem kleinen Kunstrasen, war immer wieder eklig, hat versucht, Nadelstiche zu setzen und wir waren uns danach auch, nachdem wir alle mal 2-3 Tage drüber geschlafen haben, auch einig, dass wir dort mit dem Punkt sehr, sehr gut leben können. Ja, dass es natürlich ein Punkt war, den wir ungern hergegeben haben, weil wir einfach gesagt haben, eigentlich wollen wir diese Punktverluste beziehungsweise diese Unentschieden uns nicht mehr erlauben gegen Mannschaften, die unten drin stehen. Trotzdem muss man natürlich sagen, Saalfeld ist auch eine Mannschaft, die dieses Jahr vielleicht auch ihrem Anspruch ein Stück weit hinterherläuft. Ja. Und ich glaube, gerade mit dem 4-3 auch jetzt dieses Wochenende gegen Nordhausen haben sie ja auch gezeigt, dass sie schon auch in der Lage sind, auch wieder auf ihrem Kunstrasen dann solchen Mannschaften eben auch Paroli zu bieten. Und wenn du dann das Eisfeldspiel hernimmst, das ist ja eben auch wieder kein normales Fußballspiel gewesen, weil nach 30 Minuten der Gegner im Prinzip einer weniger war. Und jetzt wissen alle, die auch schon mal Fußball gespielt haben oder die sich regelmäßig Fußballspiele angucken, dass es das meist nicht leichter macht für eine Mannschaft, die dann in Überzahl spielt, die ja schon im Vorfeld auch ein Stück weit der Favorit war. Ich hatte auch das Gefühl, ohne dem Gegner jetzt Eisfeld da ein Stück weit zu nahe zu treten, dass auch vielleicht die Mannschaft selber gar nicht so richtig damit gerechnet hat, in Gera was zu holen, gerade wenn man auch sieht oder gesehen hat, wer an dem Tag alles gefehlt hat, dass sie auch, glaube ich, effektiv nur mit 2 Wechselspielern da waren. Und dann ist es natürlich so, dass sie im Prinzip ab der 35. Minute sich im Prinzip in ihrer eigenen Hälfte ein Stück weit gebunkert haben. Ich glaube, eine Ecke effektiv haben, wo sie ein Tor draus schießen, was dann zurückgepfiffen wird nach einem Foul an Leon. Und sonst haben sie aber im Prinzip ja überhaupt gar keine Aktionen gehabt. Leon hatte im Prinzip nur Ballkontakte, wenn er die Bälle geholt hat, beziehungsweise dann einen Abstoß gemacht hat oder von unseren Innenverteidigern ins Spiel eingebunden wurde. Und dann muss man natürlich trotzdem sagen, wenn du in die Oberliga aufsteigen willst, wenn du Landesmeister werden willst, musst du auch in der Lage sein, gegen solche Mannschaften Lösungen zu finden. Das ist ganz klar, das ist unser Anspruch, da sind wir uns auch alle einig. Trotzdem wissen wir, dass es eben auch dann in der Aktion in der Tat immer nicht ganz so einfach ist und dass wir auch an diesem Tag dann Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht nicht immer richtig waren, weil wir dann eben nicht mit 2 Kontakten versucht haben, eine Situation aufzulösen, sondern immer wieder den Kopf runter gemacht haben, versucht ins Dribbling zu gehen haben. Das ist alles ganz logisch und das haben wir letzte Woche auch ausgewertet und waren uns auch einig, dass wir das dieses Wochenende besser machen wollen. So, gerade weil wir eben auch als Verein, als Mannschaft ein Stück weit eine Rechnung mit Schweine offen haben oder hatten. Ja. Dass uns das dieses Wochenende nicht geglückt ist, das ist uns allen bewusst. Trotzdem würde ich nicht davon reden, dass wir an einem Kipppunkt sind. Wir haben immer noch eine sehr, sehr gute Punktausbeute bis hierher erzielt. Wir haben nach wie vor kein Spiel in dieser Liga verloren. Wir haben aktuell auch nicht alle Spieler immer zu 100% an Bord. Man kann schon sagen, dass seit wir aus der Türkei zurückgekommen sind, im Prinzip auch der ein oder andere Spieler immer mal gefehlt hat. Flosse hat auch effektiv jetzt sein erstes Spiel wieder richtig gemacht, weil er immer gekränkelt hat. Max Zerrenner ist immer noch nicht so richtig fit und ist immer noch nicht so richtig klar, wie es jetzt mit ihm weitergeht. James Cavanaugh hat im Prinzip sein erstes Spiel wieder über die volle Zeit gemacht. Maximilian Greif fällt sowieso höchstwahrscheinlich für die restliche Saison aus. Dann hast du Marcel Kiesling, der auch, glaube ich, sein zweites Spiel jetzt schon in der Rückrunde nicht spielen konnte aufgrund von Krankheiten. Florian Schubert, der auch sich schon eine Weile mit einer Fußverletzung beziehungsweise jetzt auch diese Woche mit einer Krankheit rumschleppt. Und dann ist es natürlich auch so, dass es uns als Trainer immer wieder dazu zwingt, natürlich Umstellungen zu tätigen. Nicht mal unbedingt, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Und dann auch immer wieder die Verantwortung auf andere Spieler umzulagern. Und dann ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel gegen Saalfeld dann Nicolas Poser von Anfang an spielt, der eigentlich noch A-Jugend spielen könnte, der wahnsinnig jung ist, wahnsinnig talentiert ist, aber dann natürlich vielleicht auch in solchen Situationen, wo uns natürlich auch klar ist, okay, wir sind jede Woche der Favorit, wir müssen theoretisch auf dem Papier die Spiele alle gewinnen, dann vielleicht dem Druck auch nicht immer zu 100% gewachsen ist. Und das ist aber auch am Ende des Tages völlig normal, weil wir müssen ja auch oder wir wollen ja auch am Ende Spieler entwickeln und nicht nur mit fertigen Spielern arbeiten. Und wenn wir uns das Durchschnittsalter angucken, dann haben wir ja trotz, dass ich vorhin ansprach, Stefan Schumann 39, Markus Gütig 35, trotzdem sehr, sehr jungen Kader, wo man einfach auch sagen muss, diesen Jungs musst du auch Fehler zugestehen, diesen Jungs darfst du auch oder musst du auch mal Entscheidungen treffen lassen, die sie vielleicht dann auch selber danach nicht mehr so treffen würden. Und ich glaube, da haben wir grundsätzlich eine Mannschaft, die sehr, sehr lernwillig ist, die immer wieder von den Erfahrungen der erfahrenen Spieler profitiert, die wahnsinnig fleißig ist. Ich glaube, seit ich dabei bin, haben wir nie mit weniger als 16 Feldspielern und im Schnitt 3 Torhütern trainiert. Also das ist ein Niveau, das ist eine Trainingsbeteiligung, die habe ich so noch nicht erlebt. Die ist Wahnsinn. Da können sich wirklich selbst Oberliga-, Regionalliga-Mannschaften teilweise eine Scheibe abschneiden. Und das ist natürlich auch für Kevin und mich ja ein Stück weit auch da eine Herausforderung, jede Woche dann auch diese 16 bis 20 Spieler immer wieder zu 100% abzuholen, auch diese Spieler dreimal die Woche dann auch zu entwickeln, am Wochenende beziehungsweise für das Wochenende auch vorzubereiten. Und das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, die Jungs sind auch heute alle zu Hause enttäuscht und haben hoffentlich Schaum vor dem Mund, dann morgen zum Training zu kommen und das dann auch wieder besser zu machen. Auch wenn du es richtig angesprochen hast, ich glaube, es könnte jetzt einfachere Spiele geben als Mühlhausen, weil ist natürlich auch so, das ist ja auch immer eine Kopfsache. Mühlhausen hat im Prinzip in 2 Spielen gegen uns 16 Gegentore gekriegt. Die stellen sich das sicherlich auch anders vor und wollen das in einem dritten Spiel sicherlich besser machen. Haben jetzt auch natürlich dieses Wochenende noch ein spätes Comeback gefeiert. Ich glaube, beide Tore zum 2-2 in der 90. beziehungsweise 90. plus 8 gemacht. Also die werden wahrscheinlich mit einer anderen Euphorie nach dem 2-2 als wir in die Trainingswoche starten. Und von daher ist uns das bewusst, dass uns schwere Wochen bevorstehen, gerade dann auch mit dem Derby gegen Weida, wo ja auch die Vergangenheit der Derbys nicht sonderlich chlorreich verlief. Dann haben wir mit Schott natürlich noch eine Rechnung offen aus dem Pokalspiel. Dann haben wir Fahner Höhe, wo wir natürlich auch im direkten Duell zeigen wollen, dass wir Landesmeister sein wollen, beziehungsweise den Anspruch haben, am Ende ganz oben zu stehen. Und auch dann hast du trotzdem nach diesen Spielen noch viele, viele wichtige Spiele. Dann kommt Nordhausen nochmal nach Gera. Du hast auch gegen Heiligenstadt zu Hause noch nicht gewonnen. Also das wird schon noch eine sehr, sehr lange Saison. Ich glaube, wir haben jetzt noch so gut 3 Monate bis zum letzten Spiel und insgesamt 12 Spiele, die natürlich nochmal extrem viel Kraft und Energie ja kosten und vor allen Dingen auch von allen das komplette Programm abverlangen.
Wie muss ich mir die kommende Woche vorstellen? Muss sich jeder das Schweiner-Spiel auf Video nochmal angucken? Oder bereitet ihr das vor, werdet ihr es aus und geht dann im Prinzip gleich Fokus Mühlhausen?
Ja, also wir haben auf jeden Fall geplant, dass wir am Anfang der Woche uns das Spiel mal angucken. Natürlich nicht über die 90 Minuten mit allem drum und dran, sondern wir werden uns dann natürlich gezielte Szenen rausschneiden und die der Mannschaft zeigen, wo wir natürlich auch gezielt darauf hinweisen können, was wir dort besser machen können, beziehungsweise wo wir uns vielleicht auch ein Stück weit Eigentore geschossen haben mit diesen Aktionen. Und dann müssen wir das Spiel aber auch abhaken, weil am Ende des Tages nützt es dann nichts, den Spielen hinterher zu weinen. Die Jungs sind alle lang genug dabei und wissen, dass das die letzten 3 Wochen nicht das Gelbe vom Ei war und wir jetzt gegen Mühlhausen vielleicht auch nicht den schönsten Fußball spielen müssen, aber vor allen Dingen wieder dreifach punkten müssen und das am besten kontinuierlich.
So ist es. Hendrik, zum Abschluss nochmal zu dir. Gibt es einen Trainer, der eine Art Vorbild, Leitfigur ist oder den du einfach sehr schätzt und magst?
Puh, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt vor allen Dingen die Trainer mal hernehme, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe, beziehungsweise die mich vielleicht auch selber trainiert haben, dann ist es so, dass ich natürlich von meinem Vater extrem viel gelernt habe, weil das ja nicht nur mein Trainer war, sondern eben auch mein Vater und wir natürlich auch nach dem Training viel im Austausch waren. Ich vor allen Dingen aber auch natürlich in Meusewitz davon profitiert habe, dass ich natürlich die U19 trainiert habe und da auch immer mal mit den Regionalliga-Trainern Berührungspunkte hatte. Heiko Weber zum Beispiel oder jetzt zum Schluss dann auch Georg Martin Leopold, auch wenn das nicht mehr von ganz so langer Dauer war. Aber auch der U23-Trainer Heiko Weinert hat mir, glaube ich, auf meinem Weg dort viel mitgegeben. Wenn das jetzt natürlich Trainer sind, die aktuell nur im Fernsehen zu bestaunen sind, dann faszinieren mich ja schon so Trainer wie Jürgen Klopp oder Christian Streich, aber das sind natürlich Trainer, die wahrscheinlich die halbe Welt sehr, sehr angenehm und empathisch findet, sage ich mal. Das ist jetzt halt so keine außergewöhnliche Antwort höchstwahrscheinlich.
Nein, das ist aber völlig, völlig in Ordnung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, für dich persönlich, wenn wir mit Blicken in den Blick in 5 Jahre wagen, da habe ich dich so verstanden. Auf jeden Fall hättest du gerne dann die A-Lizenz gemacht und könntest dir durchaus vorstellen, im Männerteam zu trainieren?
Ja, also grundsätzlich, wie du richtig sagst, will ich mich auf jeden Fall auch als Trainer selber weiterentwickeln. Dazu gehört wahrscheinlich dann auch die nächste Lizenzstufe beziehungsweise einer der nächsten Lizenzstufen. Grundsätzlich weiß ich gar nicht, ob ich mir das aktuell vorstellen kann. Das ist ja auch meine erste Station im Männerbereich, auch meine erste Station, wo ich so richtig in die Co-Trainer-Tätigkeit reinrutsche oder von vornherein reingerutscht bin. Und ich muss sagen, mir macht auch diese Arbeit sehr, sehr viel Spaß, weil es mir einfach immer wichtig war, dass ich in einem guten Trainerteam arbeite, wo wir gegenseitig voneinander lernen können, wo wir uns alle auch ein Stück weit weiterentwickeln. Und das Gefühl habe ich, dass es aktuell so ist. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Von daher würde ich auch nicht ausschließen, dass ich in 5 Jahren noch als Co-Trainer in Gera arbeite.
Das klingt doch ganz fantastisch. Dann natürlich in der Oberliga oder in einer anderen Liga hoffe ich doch sehr. Ganz lieben Dank, dass du dich nach einem 2:2, wo ihr euch als Trainer und ich glaube auch der ein oder andere Fan und natürlich auch die Spieler auf dem Platz sehr geärgert haben, zur Verfügung stand hast, das versucht hast zu erklären. Und wir schauen optimistisch in die kommenden Herausforderungen mit Mühlhausen und weiter. Auf jeden Fall 2 spannende Heimspiele am Steg. Hendrik, Glück auf und herzlichen Dank.
Ja, ich habe auch zu danken. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich hoffe, dass wir es dann gegen Mühlhausen punktetechnisch wieder besser machen können.
Haben Sie da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Naja.
Warum haben Sie es dann mit auf dem Flieh?
Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt.
Okay, danke schön.
Bitte.